Das war ein spannender Tag. Gestern alle haben gewartet auf die Ergebnisse der Beratung zwischen den Ländern und dem Kanzleramt, was jetzt den Umgang mit der Corona-Pandemie betrifft. Und wir hören mal ganz kurz rein, was die Bundeskanzlerin kurz danach auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das hat Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut uns heute noch einmal gesagt. Wir haben die Faktoren, die dafür eine Aussage treffen, in eine gute Richtung entwickelt. Aber wir haben auch nicht viel Spielraum.
Das sagt Angela Merkel, und mit dabei in der Videoschalte war auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow, und er ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Guten Tag, Herr Ramelow.
Hallihallo, guten Tag.
Herr Ramelow, es gibt eine Reihe jetzt von beibehaltenen Maßnahmen und auch Lockerungen. Das Wichtigste zuerst, die Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai bleiben erstmal bestehen. Gleichzeitig gibt es ein Strategiepapier vom Staatskanzleichef Benjamin Emanuel Hoff, der sagt, im öffentlichen Raum ist es wegen geringer Infektionsgefahr vertretbar, die Anzahl von Begleitpersonen zu erhöhen, wenn der Mindestabstand strikt eingehalten wird. Was heißt das jetzt genau für Thüringen? Oder macht da jedes Land da jetzt so ein bisschen das eigene Ding?
Na gut, wir haben eine klare Entscheidung deutschlandweit, die heißt, wir kämpfen gemeinsam gegen Corona. Das heißt, die Pandemie ist die eigentliche Herausforderung. Ich will einfach mal darauf hinweisen, dass das, was wir als insgesamt Verstorbene in Deutschland haben, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, die Anzahl in Deutschland insgesamt bisher so hoch ist, wie in Italien und Spanien an einem Tag starben. Damit man ungefähr ein Gefühl dafür hat, wie ungleichzeitig gerade diese Pandemie sich durch die Welt frisst. Und wenn man die Bilder von New York sieht und wenn man die Bilder von Ecuador sieht, wo die Polizei und das Militär mittlerweile Leichen einsammelt, wenn man die Bilder aus Bergamo sieht, wo die große Anzahl von Särgen nicht mehr in dem dortigen Krematorium verarbeitet werden kann, dann wird einem klar, dass die Erkrankung Covid-19 ausgelöst durch diesen Virus eine riesige Bedrohung für uns alle ist. Und die Maßnahmen, die vor 5 Wochen ergriffen worden sind, haben in Deutschland zumindest dazu geführt, dass die Infektionsquote sich deutlich verlangsamt hat. Die Dynamik ist noch nicht zu Ende, aber sie ist deutlich langsamer geworden. Und unsere Angst gestern in der Videoschalte war, wenn wir zu viele Maßnahmen gleichzeitig in Gang setzen und die Menschen das Gefühl haben, dass der Erreger weg wäre, dass dann eine Gefahr besteht, die wieder zu einem Ansteigen und zu einem drastischen Ansteigen führt. Und das ist der Spannungsbogen, in dem wir uns bewegen. Wie können wir Maßnahmen so deutlich reduziert weiter durchhalten, damit die Bürger einfach wissen, es geht um ihr Leben, es geht um ihre Gesundheit und es geht um das gesellschaftliche Zusammenleben. Und dass es Unterschiede zwischen den Bundesländern gab und gibt, ist ganz normal. Das ist aber kein Widerspruch. Ich will auf einen hinweisen, der von Anfang an klar erkennbar war. In Bayern und in Sachsen hat man Ausgangssperren zugrunde gelegt. Das heißt, man hat einfach Wohnsitzauflagen erteilt. Die Menschen müssen in ihren Wohnungen bleiben, es sei denn, sie haben einen berechtigten Grund, hinauszugehen. Und dieser berechtigte Grund ist, zur Arbeit zu gehen, zum Einkaufen zu gehen. Ein berechtigter Grund ist auch Luft holen, Luft schnappen, in die Sonne gehen. Aber es ist eben so, dass es in Sachsen dann auf einmal zu solchen Dingen kam, dass in 3 Kilometer Entfernung an den Kosputener See oder wo das war, kontrolliert worden ist. Und genau das haben wir in Thüringen nicht gemacht. Wir haben nicht gesagt, die Menschen sollen in der Wohnung bleiben, sondern wir haben gesagt, die Menschen sollen sich nicht begegnen.
Und wie soll es in Zukunft aussehen, in den nächsten Wochen?
Das Gleiche, weil Corona ist immer noch da. Der Erreger ist immer noch da. Und wenn die Menschen jetzt anfangen, sich wieder in großen Scharen aufeinander zuzubewegen und sich fröhlich die Hände zu geben und möglicherweise sich mit Küsschen zu begrüßen, ist die Übertragung von Corona wieder gegeben. Und genau das ist der springende Punkt. Wir wollen die Menschen nicht ärgern mit irgendwelchen Auflagen, sondern wir wollen deutlich machen, es geht um einen lebensbedrohlichen Virus, der sich durch unser Land frisst und der sich im Moment gerade durch die ganze Welt frisst. Und wir werden uns restriktiv so lange verhalten müssen, bis es einen Impfstoff gibt und ein Medikament gibt. Und das dauert noch eine Zeit. Deswegen werden wir weiterhin auf Abstand drängen. Und alle Maßnahmen, die auch gestern beredet worden sind, sind nur so anzusehen, dass wir einiges einüben wollen. In den Baumärkten in Thüringen haben wir ja auch eingeübt, dass man Abstand halten kann. Das hat gedauert ein paar Tage. Und in der Erfurter Fußgängerzone kann ich mich noch erinnern, am 19. März, obwohl da schon 1,5 Meter Abstandgebot erlassen war, sind alle Restaurants im Freien so gewesen, als wenn gar nichts da wäre. Und alle saßen in schönster Sonne, alle Tisch an Tisch und Stuhl an Stuhl und taten so, als wäre nichts.
Sie
das haben wir schon in Ischgl erlebt und in Ischgl ist aus dem Urlaub dieser Virus in die ganzen Nachbarländer dann getragen worden.
Sie haben die Geschäfte angesprochen, die Baumärkte. Ihre Kollegin Malu Dreyer hat heute früh im Deutschlandfunk gesagt, um diese Geschäftsöffnungen wurde gerungen. Letztendlich ist diese Entscheidung, dass Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Grundfläche wieder zu öffnen, ein Kompromiss. Was war da Ihre Forderung und wer hat sich da vielleicht auch dagegen gestellt?
Naja, also es ist eine philosophische Betrachtung gewesen, die da aufeinandergeprallt ist. Eigentlich gar keine ideologische und auch schon gar keine parteipolitische. Ich bin selber gelernter Einzelhandelskaufmann, war lange Gewerkschaftschef der zuständigen Handelsgewerkschaft und mein Argument war, dass die Größe 800 uns nicht hilft, weil man kann sich in einem 20 Quadratmeter großen Laden, in dem auf einmal 10 Kunden gleichzeitig stehen, genauso anstecken und in einem Möbelhaus, das 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, aber sich nur 20 Kunden bewegen, kann man sich nicht anstecken. Also die Frage ist nicht, ob groß oder klein, sondern die Frage ist anstecken oder nicht anstecken. Deswegen war mein Vorschlag eine Begrenzung, die man auf die Quadratmeter legt. Das heißt, pro 20 Quadratmeter nur ein Kunde. Das ist das, was wir als Empfehlung auch an die Baumärkte und an die Gartenmärkte in Thüringen erlassen haben. Das heißt, wir sind dort einen pragmatischen Weg gegangen. Gestern war der Kompromiss, weil einige der Argumente, die auch vorgetragen worden sind, ich lasse die gerne auch gelten, weil die wirken ja auf mich auch, wenn wir so diskutieren, dass die Frage war, wenn auf einmal alle Innenstädte gleichzeitig öffnen und alle schlagartig in die Innenstadt rennen, führt das nicht wieder zu einer großen Ansammlung von Menschen? Und wenn die großen Ketten ihre Riesenmärkte öffnen, führt das nicht dazu, wenn die gleichzeitig noch eine Werbung schalten, dass die richtig magisch die Menschen anziehen, weil die Menschen das Bedürfnis haben, endlich sich auch wieder zu begegnen? Ich verstehe diesen Wunsch, auch diese innere, ja, dieses Gefühl, wir wollen doch wieder zurück zu einer Normalität. Ich verstehe das. Wir müssen nur lernen miteinander, dass die Normalität nach Corona eine andere ist wie vor Corona.
Kommen wir mal von den Geschäften zur Gastronomie. Wir hatten gestern im Interview einen Gastronomen hier aus Erfurt, der sagt, es ist im Moment schwierig und viele Gastronomien, viele Kneipen stehen jetzt kurz vor dem Aus. Also dürfte das auch gestern ein ja mehr oder weniger schwarzer Abend für die Gastronomen gewesen sein. Was können Sie denen denn jetzt sagen? Die brauchen ja eine baldige Öffnung, da fehlt Liquidität. Wie soll es weitergehen in der Gastronomie, die ja geschlossen bleiben soll?
Ich will nochmal den Anlass unseres Gesprächs deutlich unterstreichen. Der Anlass unseres Gesprächs heißt Covid-19 und nicht die Frage einer einzelnen Branche, sondern die Frage, wo stecken sich Menschen an? Und das, was wir erlebt haben am Beispiel von Ischgl, will ich nochmal sagen, da waren es auch, war es eine Bar, in der fröhlich gefeiert worden ist. Das ist ähnlich wie am Ballermann in Mallorca. Das sind alles Szenen, die, wenn der Alkohol erstmal richtig um sich greift, dazu führt, dass man sehr fahrlässig miteinander umgeht und der Meinung ist, das stört mich jetzt alles nicht. Ich verstehe die Sorgen der Gastronomen und ich verstehe die Sorgen der Hoteliers und an den Stellen sind wir nur in der Lage zu verweisen auf die Soforthilfemaßnahmen, die ja auch gestartet worden sind. Das heißt, Darlehensprogramme als ein Element, Sofortgelder, die abrufbar sind, Einmalzahlungen als Soforthilfeunterstützung auch für kleinere Betriebe und Kleinstbetriebe. Das haben wir ja, da waren wir ja in Thüringen vorbildlich, weil wir dort viel schneller agiert haben. Und im Moment ist es so, dass das auch alles abgearbeitet werden muss. Trotzdem bleibt die Frage, wenn wir mit der Gastronomie wieder zurückkehren wollen in einen Alltag, dann darf es sich nicht wiederholen, was am 19. März passiert ist. Am 19. März galt die Pflicht, anderthalb Meter Abstand zu halten. Und keiner hat es eingehalten. Und das hat letztlich zu der Totalschließung in Thüringen geführt, denn wir wollten den Berliner Weg gehen. Wir wollten den Weg der Abstandsregelung gehen. Wenn er aber nicht eingehalten wird und damit die Gefahr besteht, dass die Beschäftigten in der Gastronomie genauso gefährdet sind und angesteckt werden, dann ist das gleiche Teilelement wie im Friseurhandwerk. Beim Friseur ist es so, dann kommt das Argument, ja, aber wenn man hinten Haare schneidet, da wird man ja nicht angesteckt.
Ja.
Das stimmt. Aber wenn man vorne atmet und zum Beispiel der Bart beim Mann geschnitten wird, ist die Gefahr, in der Schleimhaut sich möglicherweise viel zu dicht zu begegnen und sich darüber anzustecken, eben riesengroß. Deswegen haben wir jetzt mit dem Friseurgewerbe ein striktes Regelungsprogramm erarbeitet. Was bedeutet das eigentlich, wenn man wieder Haare schneiden gehen kann? Das bedeutet, dass beide, der Kunde und der Friseurbeschäftigte, Masken tragen werden, also den Mund bedeckt haben müssen. Das bedeutet kein Bart schneiden, aber das bedeutet, Haare schneiden ist möglich, wenn der Stuhl hinterher desinfiziert wird. Wenn das, was man austauscht, sich nicht über die Haut berührt, nicht über die Schleimhäute berührt. Das bedeutet auch, über Bargeld nachzudenken. Wie kassiert man? Und das wünsche ich mir, und das ist unsere Empfehlung, dass wir jetzt auch mit den Gastronomen und den Hoteliers in Branchengespräche eintreten, um das, was wir bei den Friseuren mit vorbereitet haben, auch in diesen Branchen jetzt gemeinsam festzulegen.
Herr Ramelow,
die notwendigen Maßnahmen, um keine Ansteckung auszulösen. Und das Argument, wir sind finanziell am Limit, dieses Argument verstehen wir. Das Argument umgekehrt, wir dürfen ein Objekt, einen eingerichteten Gewerbebetrieb nicht zur Virenschleuder werden lassen. Das Argument muss man auch in der Gastronomie verstehen.
Wir haben noch ein anderes Thema eigentlich. Ich möchte aber nochmal zu diesen Masken kommen, die Sie gerade auch schon kurz angesprochen haben. In Erfurt sollen bis zum Wochenende bis zu 20.000 Masken ankommen. Der Oberbürgermeister Herr Bausewein sagt aber, das reicht maximal für einen Tag, wenn wir die Schulen auch wieder aufmachen sollen, und fordert gleichzeitig, das muss vom Land kommen, die Masken müssen vom Land kommen. Wie soll das in prägnanter Weise, wenn Sie mir darauf antworten können, in den nächsten Wochen funktionieren?
Kann man ganz einfach beantworten. Das Problem ist, wir haben eine Pandemie auf der ganzen Welt und der größte Produzent der Schutzmasken sitzt in China. Und ich darf darauf hinweisen, dass eine Lieferung, die für Europa bestimmt war, von Amerika einfach gehijackt worden ist, einfach angehalten und umgeleitet und in Amerika einfach nicht mehr über den Seeweg weitergegeben worden ist. Und wir versuchen im Moment in Größenordnungen A, aus China Material zu besorgen. Das machen wir gemeinsam mit Carl Zeiss Jena, Meditec und mit der Jen Optik. Da nutzen wir einfach die Kontakte, die nach China bestehen. Und wir haben mit dem Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza das zentrale Management, um alles an Masken zu besorgen. Und da hat Andreas Bausewein recht, auch wenn jetzt einige Paletten kommen. Wenn es Einwegmasken sind, dann ist das nicht die Lösung des Problems. Und deswegen müssen wir darauf achten. Beim Friseur, um nochmal an dem Beispiel zu bleiben, beim Friseur kann der Kunde sich seine selbstgenähte Maske mitbringen. Aber der Friseur selber braucht eine Schutzmaske, die schon in medizinischer Kategorie angesiedelt ist. Und damit müssen wir aufpassen, wenn wir Schulen öffnen, wenn wir Kindergärten öffnen, dass wir zuallererst unsere Bediensteten, die für uns die Pflicht erledigen, die dort arbeiten gehen, dass wir diese Menschen schützen und dass wir die Kinder schützen, wenn sie aus Familien kommen, in denen eine ältere Generation noch im Haus wohnt. Auch darüber müssen wir jetzt reden, damit die Infektionswege unterbrochen werden. Der Bund kauft seine Masken mittlerweile zentral ein und wickelt sie über Apfelstedt bei der Firma Fieger ab. Das heißt, das zentrale Umschlagslager mit allen Schutzmaßnahmen, die ganz Deutschland braucht, ist in Thüringen. Und auch das ist ein Hinweis, den ich nur mal geben will, dass mittlerweile die Transporte in einige Bundesländer mit Polizei begleitet werden, ist ein Hinweis darauf, dass das mittlerweile sogar nicht nur zum Spekulations- und zum wirklich zum Diebesgut geworden ist und auf die Märkte gebracht wird und dass die Maskenpreise mittlerweile in utopischen Höhen angekommen sind. Also Spekulation noch in der Krise an den schwächsten Menschen sozusagen auch noch getrieben wird.
Wie wollen Sie dann die Versorgung in den nächsten Wochen konkret in Thüringen sicherstellen?
Ich habe es gerade gesagt, indem wir die Masken dort kaufen, wo wir sie kriegen können. Dann müssen sie auch ankommen. Und wir laden im Moment in Frankfurt am Flughafen tonnenweise Masken aus. Die reichen aber tatsächlich im Moment nur für unsere ganze medizinische Versorgung, für die Pflegedienste, für die Pflegeheime und für die Rettungssanitäter. Ich habe den Lagebericht heute Morgen mir angeguckt. Da heißt es wörtlich, die Lage hat sich etwas entspannt. Das heißt, wir haben eine Voraussetzung für 2 Tage. Damit für alle. Und damit ist eine Maskentragepflicht, die immer im Gespräch ist, gar nicht durchführbar. Wenn ein Staat anordnet mit Bußgeldandrohung, dass man im öffentlichen Raum Masken tragen soll, aber gleichzeitig die Masken vom Staat nicht zur Verfügung gestellt werden können, ist das eine nicht akzeptable Herangehensweise. Deswegen empfehlen wir dringend, sich die einfache Mund-Nasen-Schutzbedeckung selber zu nähen oder ein Tuch umzubinden. Aber immer dran denken, man muss es wirklich auch waschen und waschen können. Und es muss mindestens bei 60 Grad gewaschen werden und es muss regelmäßig gereinigt werden.
Lassen Sie uns einen Schwenk machen noch zu einem Thema, das auch unglaublich wichtig ist und leider viel zu kurz kommt. Sprechen wir über die Situation von Geflüchteten, zum Beispiel in Griechenland. Da sitzen jetzt bis zu über 20.000 Leute in Lesbos in einem Flüchtlingslager Moria fest. Die EU-Staaten haben vor einigen Wochen vereinbart, insgesamt mindestens 1.600 von jungen, also minderjährigen Schutzbedürftigen aufzunehmen. In Deutschland sollen jetzt zu diesem Wochenende 50 ankommen. Das Land Berlin allein bietet an, nochmal 70 weitere Plätze zu schaffen. Ihr Migrationsminister Dirk Adams hat gesagt, dass man in Thüringen durchaus noch ein eigenes Programm starten will und sollte. Wie sehen Sie das? Wann sollen wie viele unbegleitete minderjährige Ausländer aufgenommen werden?
Das war von Anfang an in Thüringen immer die gemeinsame Grundlage der rot-rot-grünen Landesregierung. Das ist ja nicht erst seit Moria, dass wir gesagt haben, man kann diese Verhältnisse in Griechenland nicht akzeptieren. Es ist inakzeptabel, es ist inhuman und es ist eine Schande für Europa, was sich da in Moria gerade abspielt. Und wir haben von Anfang an unsere solidarische Aufnahmebereitschaft erklärt. Von dem Gesamtkontingent haben wir vom ersten Tag an gesagt, für 42 Kinder hätten wir schon seit Monaten die Finanzierung absichern können. Also die 42 wäre der Anteil gewesen, der uns aus den 1.600 in der Verteilung zugefallen wäre. Da haben wir schon gesagt, dass da muss überhaupt nichts mehr nachfinanziert werden. Das ist schon alles vorbereitet. Und Dirk Adams sprach von einer eigenen Landesaufnahmeverordnung. Auch die hat schon Dieter Lauinger als Minister angefangen zu erarbeiten. Das Problem ist, die Landesaufnahmeverordnung schafft noch keinen sicheren Weg von Moria nach Thüringen. Und auf dem Landweg ist es nicht zu erreichen. Deswegen braucht es dafür einfach schlicht und ergreifend die Landegenehmigungen. Denn auch wir haben uns bemüht, Flugzeuge zu chartern. Auch dieses geht so lange nicht. Kein Pilot steigt mit der Maschine auf, wenn er nicht den Rückflug, die Landung so genehmigt kriegt, dass die Menschen auch aussteigen können. Wir hatten vor einiger Zeit in Erfurt die Situation, dass zwei Nicht-Deutsche den Flughafen 10 Stunden lang nicht verlassen durften, weil die Bundespolizei Weisung hatte, erst die Dinge so weit abzuklären, ob sie wirklich hinein dürfen. Und alle, die wir jetzt als jeder, der auch als Tourist wiederkommt, muss erstmal 14 Tage in Quarantäne. Wir sind bereit, diese Wege und diese Bedingungen alle zu erfüllen, sehen uns aber in der Not. Das geht nur mit mehreren Bundesländern zusammen. Deswegen stehen wir da auch an der Seite von Niedersachsen und von Berlin und sagen, es geht nicht, dass wir weiter weggucken, was in Moria tagtäglich für Menschenrechtsverletzungen und unwürdige Form von Umgang mit Menschen praktiziert wird.
Soweit der Stand zur Frage, nimmt Thüringen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf. Herr Ramelow, abschließend nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben jetzt den 16. April, der 1. Mai steht vor der Tür. Sie als ehemalige Gewerkschafter werden ja sicherlich auch auf den Demos gewesen sein in den letzten Jahren. Wie wird es denn dieses Jahr am 1. Mai sein? Gibt es eine Demo? Werden Sie dort sein? Oder wie sieht das aus mit den Versammlungen?
Meine innere Überzeugung ist, dass ich immer noch Gewerkschafter bin, auch wenn ich Ministerpräsident bin. Aber ganz klar, unmittelbar nach diesem Telefongespräch, nach unserem Interview, werde ich mit dem DGB-Landesvorstand eine Telefonschalte haben mit unserer Gesundheitsministerin zusammen, wo wir genau diese Frage erörtern. Wir wollen wissen, wie weit ist der DGB mit seinen eigenen Vorbereitungen. Nach dem, was ich höre, werden wir den 1. Mai nicht als reale Demonstration haben, denn die genehmigten Demonstrationen, die es im Moment in Deutschland gab, sind maximal auf 20 Personen beschränkt und jeweils mit mindestens 2 Meter Abstand. Da hat man eine ungefähre Vorstellung, wie viel wir im Hirschgarten aufstellen könnten vor der Staatskanzlei. Und die Frage ist, ob wir zu einer Form des Demonstrationsrechts zurückkehren können, dass wir zumindest Manifestationen im öffentlichen Raum wieder zur Normalität werden lassen. Aber bitte nochmal unter der Maßgabe, es darf nicht dicht an dicht gestanden werden. Und es gilt auch für Gewerkschafter. Ansteckungsgefahr bleibt Ansteckungsgefahr. Ob im Betrieb, ob in der Kneipe, ob im Theater oder beim großen Festival. Es ändert sich im Moment nichts bei all diesen Fragestellungen, wenn wir nicht zuallererst die Frage der Ansteckungsminimierung im Blick haben und zuerst über den Infektionsweg reden. Und deswegen, ich will es mal am Beispiel aus dem Betrieb sagen, wenn wir die Menschen bitten, zu Hause zu bleiben und dann gehen sie in ein Callcenter und da sitzen 100 in einem Raum und zwar relativ dicht aufeinander, dann ist das nicht zu akzeptieren. Deswegen haben wir auch diese Dinge nochmal beauftragt, dass auch dort, wo man an der Arbeit ist, die Menschen aufpassen müssen, dass sie sich nicht gegenseitig anstecken und der Arbeitgeber verpflichtet ist, alles zu unternehmen, dass genügend Seife da ist, genügend warmes Wasser da ist, auch genügend dann, wenn es notwendig ist, Schutzmasken da ist, damit man sich nicht gegenseitig ansteckt. Und wir erleben ja jetzt gerade, dass VW wieder seine Bänder zum Produzieren anstellen will und nur mit der Hälfte der Belegschaft anfangen will, um zu testen, wie man unter Covid-Vermeidungsgesichtspunkten überhaupt produzieren kann. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass es eine Rückkehr in den Alltag nur gibt, wenn wir die Herausforderung, zu der uns dieser Virus zwingt, wenn wir diese Herausforderung tagtäglich beachten. Und so wünsche ich mir auch wieder zur Normalität bei einer Demonstration oder beim Gottesdienst zu kommen.
Sagt der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Herr Ramelow, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch bei Radio Frei genommen haben.
Gerne.
Einen schönen Tag.
Alles Gute und bleibt gesund.
Ebenso, danke. Auf Wiederhören.
Danke, tschüss.
Ich frage mich immer, wie Radio Frei das macht, dass tolle Sendungen zustande kommen, und bin immer begeistert.